Erster Johannesbrief. Ganz offenes Wort. Manche Bibelleser haben ja aus ihrer eigenen Lektüre der Bibel manchmal Schwierigkeiten beim Lesen. Kommt ja immer auch auf die äußere Lage an, wie ich etwas lese. Dann kommt es mal so vor, dass man irgendwo gelangweilt liest und dann keinen richtigen Zugang findet. Erstaunlicherweise tun manche Bibelleser etwas schwer beim Johannesevangelium, beim Johannesbrief, obwohl gerade das Johannesevangelium und die Johannesbriefe ganz ideal sind für Anfänger im Glauben. Und zwar einfach deshalb, weil der Johannes eine Art hat zu erzählen, die damals dabei waren, als wir das Johannesevangelium ausgelegt haben, erinnern sich dran, er geht wie bei einer Schneckennudel, so von außen kreisförmig immer weiter nach innen. Er geht so langsam um die Dinge herum und betrachtet sie. Und wenn man das einmal beobachtet, dann nimmt man sich die Zeit und geht mit Johannes diese Gedanken durch. Etwa wenn er diese Reden Jesus sorgfältig nachgezeichnet hat, wie sie bestimmt authentisch waren und Jesus auch geredet hat über das Licht der Welt, über die Zweifel der Menschen und wie immer wieder die Frage aufgenommen wird und sie immer weitergeführt wird, oder Jesus in einem Gespräch mit der Samariterin, wie immer näher sie an das eigentliche Thema kommen, dann sagt man, genau das sind ja eigentlich meine Fragen auch. Und ich möchte so mit hineingenommen werden in das Gespräch mit meinen Fragen und Zweifeln und ich wollte Ihnen neue Freude wecken an diesem Apostel Johannes und seiner ganz klaren Botschaft. Wenn wir ihn und sein Zeugnis nicht hätten, wären wir arm. Er hat uns in solch einer Klarheit das festgehalten, wie Jesus in den entscheidenden Aussagen uns Informationen gibt, wie Jesus Christus unser Leben überhaupt erst ermöglicht, die Neugeburt des Lebens, die Erleuchtung meines Lebens. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Das Gebet Jesu für die Seinen und viele, viele Dinge, die hier auftreten. Und nun im ersten Johannesbrief ist es etwas ähnlich. Wir sind überrascht, dass er gar keinen Absender bringt. Er bringt auch nicht wie Paulus uns immer den Briefkopf vorne dran. Er geht gleich mitten hinein. Aber wenn Sie dann einmal von der Form absehen, müssen Sie sagen, dieser Brief ist so lebendig, so anschaulich, dass er gerade auch für Leute, die noch kaum die Bibel kennen, zu einer ganz wichtigen Brücke und Hilfe wird. Und nun lesen wir nur die Verse 1 bis 4. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Es ist uns immer wichtig, ein wenig zu verstehen, an wen hat damals Johannes geschrieben. Was waren denn das für Leute? Sehr schnell zu beantworten. In der damaligen Welt, das war das römische Weltreich, erinnern Sie sich, wir sind irgendwo am Ende des ersten Jahrhunderts, also im Jahre 70 nach Christus, 80, 90, irgendwann in dieser Zeit, in der Zeit der großen Verfolgung, die dann begann schon 64 unter dem Kaiser Nero, es gab schon überall christliche Gemeinden, schreibt dieser Johannes, und jetzt was uns überrascht, alle diese Briefe des Neuen Testaments sind ja sehr scharf gegen eine Verdrehung der christlichen Botschaft. Ich habe ja den Eindruck, so darf man heute gar nicht mehr predigen. Wenn man heute
heute unter der Christenheit sagt, liebe Leute, passt auf, es sind unter uns wieder Christusse, gegen Christusse, Antichristen.
Wir sagen,
verdächtigst du mich? Aber die haben offen miteinander gesprochen, weil sie wussten, die Gefahr ist ganz schlimm, dass das Evangelium verdreht wird in eine falsche Botschaft. Was war das denn zur Zeit Jesu? In dieser nachchristlichen Zeit, in dieser urchristlichen Zeit, was war das denn? Damals gab es eine große Bewegung, eine, ich könnte sagen, so eine New Age-Bewegung. Eine Strömung religiösen Bewusstseins, eine Erwartung einer großen Zeitenwende. Alle Menschen waren irgendwie darauf ausgerichtet, auf diese neue Zeiten zu warten. In dieser Zeit haben viele auch das Christentum mit hineingenommen in diese ganze damalige Geisteswelt, vermischt mit den anderen heidnischen Gedanken, und haben so eine Mischreligion gemacht, haben gesagt, ja, das Christentum redet ja auch von Liebe und von Brüderlichkeit, das wollen wir auch sein, wollen ja lieb und brüderlich sein, aber sie haben nebenher ihre alten Götzendienste weitergeführt und haben ihre anderen Praktiken weitergeführt, und da wehrt nun dieser Johannes und sagt, es geht nicht an, dass man das Evangelium verfälscht. Und wenn Sie dann, wenn wir da in diese Verse kommen, da sind wir ja wirklich erschüttert, wie wenn wir das lesen am Ende seines Briefes, wo er denen, die nicht ganz Jesus Christus nachfolgen, alles abspricht. Sie haben keinen Teil an Christus, sie haben nichts von ihrem Glauben, sie stehen daneben. Dann ist das für uns heute besonders wichtig, wieder zu sehen, dass eben es auch im Glauben eine Trennungslinie gibt. Und das ist uns immer wieder schwer, wenn wir daran erinnert werden, falscher Glaube und Irrglaube liegt ganz nah beieinander. Und wir müssen uns dauernd wieder prüfen, stehen wir noch wirklich in der unmittelbaren Christusverbindung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht das Evangelium zurechtbiegen nach unseren Gedanken. Und jetzt gerade in diesen ersten Versen seines Briefes wird dies deutlich. Er legt einen ganz großen Wert darauf, was wir gesehen haben, was wir betastet haben, was wir betrachtet haben, das verkündigen wir euch. Warum betont er so stark dieses, wir haben es gesehen, wir haben es gehört, wir haben es betrachtet. Übrigens genauso am Anfang des Johannesevangeliums. Spricht darin genau der gleichen Weise und sagt, und das ist erschienen und wir haben es gesehen und wir sind dem begegnet und wir haben das wirklich in unserer Mitte erlebt. Er spricht aber hier sogar vom Betasten, vom Betrachten, von dem direkten persönlichen Nachprüfen. Wir sind dem auf die Spur gegangen, wir sind die Augenzeugen, so wie man bei uns sagt, ich war dabei vor Gericht, kann einer sagen, ich war Augenzeuge, ich habe es gesehen, jawohl, ich kann das beschwören, das war wirklich so. Er spricht also nicht von irgendwelchen Gedanken, die er hat. Oder er sagt nicht, ich habe da solche Visionen gesehen und ich habe irgendwie mir das so vorgestellt und ich habe so eine Meinung von diesen Dingen. Er redet von Tatsachen. Und jetzt haben wir den ersten Punkt, gegen den er sich wendet. Ein Christentum, das die Tatsächlichkeit Jesu leugnet, ist für Johannes ein falsches Christentum. Und heute ist das ganz bedrückend, dass viele aus dem Christentum was rausziehen, Gedanken haben und nicht Christus selber kennen. Den Sohn Marias, den Mann von Nazareth, der auferstanden ist und als Weltenrichter wiederkommt. Die Mitte unseres Glaubens ist die Gestalt Jesu. Das stellt er so massiv vorne hin, dass das gut ist. Das Erste, was wir haben, ist Jesus Christus. Jetzt möchte ich noch mal ein paar Spitzesätze sagen. Ich habe ja am Sonntag anlässlich der Investitur, der Ordination von unserem Immanuel Reiser ein paar Dinge gesagt zum Amt. Wir müssen aufpassen, dass wir die Ämter nicht falsch betonen und akzentuieren, aber wir müssen auch immer wieder aufpassen, dass wir Kirche nicht falsch betonen. Also ich habe oft den Eindruck, wenn ich Leute reden höre oder wenn ich auch kirchliche Blätter lese, was die alles über die Kirche sagen. Dabei ist doch die irdische Organisation auch der Gemeinde Jesu immer notvoll und brüchig. Wenn wir von der Kirche reden, von der irdischen Gestalt unserer Gruppen und Kreise und Gemeinden, dann nehmen wir gerne den Mund zu voll. Und ich würde Sie immer wieder bitten, seien Sie ganz arg vorsichtig, da so viel zu reden. Wir haben ja auch von dem Pomp und der Herrlichkeit der Kirche gesprochen und der Hierarchie, und da wollen wir immer aufpassen, es sind so viele Fehlentwicklungen passiert. Also weniger von Kirche reden, dass wir zur Gemeinde gehören, dass wir uns fest dort verpflichtet wissen, dass wir auch unsere Kirche lieben, ist klar. Wir leiden auch mit allen, sprechen mit, aber wir wollen nicht so viel reden. Wenn jemand von Ihnen den Gottesdienst gesehen hat in Hannover zum Jubiläum der Ökumene, also ich habe lieber eine zerlesene Bibel als die, wo der Pope in der Prozession trägt und küsst und mit Edelsteinen schmückt, lieber hier ganz geschundene Bibel mit allen Stiften unterstrichen. Verstehen Sie, wir wollen nicht diese falsche Kirchenherrlichkeit. Da habe ich immer Sorge. Aber wir müssen aufpassen, wenn es um Jesus geht, dann wird Jesus seit 2000 Jahren dauernd unter Preis gehandelt. Es wird zu viel Sprüche über Kirche gemacht und wird zu wenig von Jesus gegeben. Und das, was von Jesus gesagt wird, ist auch immer noch so kümmerlich. Sie alle haben eine viel zu kleine Meinung von Jesus. Und Sie können gar nicht groß genug denken, was Jesus wirklich bedeutet, der Herr, der heute mit Ihnen durch diesen Tag gegangen ist, der Ihr Leben erfüllen will, der noch in Ihrem Leben überhaupt Raum sucht und durch Sie hindurchdrängt. Sie können das noch gar nicht ahnen, selbst wenn Sie schon lange in der Nachfolge Jesu stehen. Sie können das überhaupt nicht überschätzen. Ich habe das in einer wunderbaren Predigt von Fritz von Bodelschwingh gelesen, der ja Bethel geleitet hat bis 1945. Dieser mutige Bekenner, der damals Hitler gegenübertrat. Und das sagt hier in dieser Predigt als erstes: Wir müssen uns alle schämen, wir reden viel zu viel von Kirche und viel zu wenig von Jesus. Und Johannes zeigt uns wieder, es geht nur um den einen, der damals geboren ist, in dem Gott alle seine Gaben gibt, da sind sie. Und ihr braucht gar nicht wo suchen, sondern dort in Christus ist alles da, was es gibt. Auch unsere Frage immer wieder, wenn Leute heute kommen und meinen, es gibt neue Offenbarungen heute, was in Christus da ist, ist vollgültig und genügsam, da ist alles gegeben. Alles, was mir offen steht, ist in ihm da. Und Johannes sagt, wir haben es doch gesehen, es ist doch Christus, der diese Taten getan hat. Der damals geredet hat, dessen Wort wir haben, das geben wir euch weiter. Und wir wollen nicht irgendwelche Meinungen und Gedanken weitergeben, und wie geht es gar nicht. Meinungen kann man viele haben. Wir wollen euch diesen wirklichen, echten Jesus euch so vermitteln, dass er auch in eurem Leben wirkt. Und nun haben wir schon ein wichtiges Kennzeichen zwischen falscher und richtiger Christlichkeit erkannt. Das ist meine Beziehung zu Jesus, wie ist das wirklich? Zum wirklichen, biblischen Jesus Christus. Das ist meine unmittelbare Beziehung, die ich brauche und mit dem ich in Verbindung stehen muss. Jetzt möchte ich noch daran erinnern, dass in der urchristlichen Gemeinde ja diese Apostellehre eine ganz große Bedeutung hatte. Wir wissen das aus der Apostelgeschichte bei dieser ersten Christenheit, wir wissen von ihrem urchristlichen Gemeindeleben, wie sie einander geholfen haben, miteinander gegessen haben und so weiter. Und da steht dann immer dran, sie blieben beständig in der Apostellehre. Sie wollten einfach mehr von Jesus hören, von seinem Wort, von seinen Taten, da können sie nie genug finden. Nicht so, wir werden lieber auf Erden, als du der liebste Jesus meinen. Und der biblische Jesus und sein Wort, der interessiert uns. Das ist urchristliches Christentum. Und das ist keine nebelhafte Gestalt, sondern sie haben das so fassbar. Und was Sie auch lesen, ob Sie die Geschichte vom Sturm auf dem Meer lesen, das spricht ja so unmittelbar. Wenn Sie die Worte lesen vom Saugen, wo Jesus erzählt, die Vögel und Himmel, da ist ja er so nahe und stärkt Ihren Glauben. Und wenn Sie ihn dann sehen als den Gekreuzigten, wie ist das wieder über unserem Leben? Der uns versöhnt mit uns, der uns die Gewissheit gibt, dass ich in Ewigkeit Gott gehören. Dass die Mitte des Christseins. Das ist eine Not heute in der Christenheit, dass viele keinen Zugang mehr zum Bibelwort haben und ihre eigenen Gedanken über das Bibelwort setzen. Daran scheidet sich falsche und wahre Nachfolge Jesu. Aber nun das Zweite. Nun sagt er, das Leben ist erschienen. Wer zuerst solch einen Johannesbrief liest, ist ein wenig überrascht, sagt, ich habe doch Leben, ich lebe doch. Sie waren mir gewöhnt, ich habe heute Abend ein Wurstbrot gegessen, auch keine Kalbsleberwurst, aber vielleicht eine Schinkenwurst. Und ich habe doch dann, ich habe doch einen guten Tee getrunken und ich freue mich an meinem Auto und ich lebe doch, ich bin doch gesund, ich lebe doch. Und das müssen wir erst wieder lernen, dass der Johannes sagt, nee, das ist kein Leben. Warum ist es kein Leben? Darf ich Ihnen nochmal zeigen am Beispiel Jesu. Jesus geht durch diese Welt hindurch. Wie war das? Er begegnet einer Frau, die am Brunnenrand sitzt und Wasser schöpfen will. Und unterhält sich ein bisschen mit ihr. Die Frau ist relativ glücklich, abgesehen von ein paar Problemen, die sie hat. Und wie Jesus mit ihr spricht, wird auf einmal sichtbar, die Frau ist am Ende. Und das, was sie lebt, ist eigentlich gar kein Leben. Die Frau ist im Druck. Die Frau lebt in einer Sucht und kriegt keine Befriedigung. Und sie ist unerfüllt und leer. Und überall, wo Jesus hinkommt, wird auf einmal erst aufgedeckt, dass scheinbar glückliche Leute gar nicht richtig erfüllt leben. Das wird besonders sichtbar bei den Kranken. Wir sehen das ja auch nicht, wenn wir ins Hospital gehen, aber ich hoffe, dass sie den Jesusblick bekommen, dass sie ganz schnell dran sind und auch sehen, wie Kranke verzweifeln und keinen Mut mehr haben. Wie Jesus da mit dem spricht, der 38 Jahre da lag. Hast du niemand? Nein, ich habe niemand. Obwohl da doch so viele sind, während dem Haus Bethesda liegt, das Haus der Barmherzigkeit heißt, hat niemand. Geht Jesus in die aussätzigen Asyle. Und dann wird es ganz toll. Sogar selbst noch, wenn Jesus in ein Haus geht, wo ein steinreicher Mann lebt, der goldene Teller hat und die schönsten Sitzmöbel und die besten Perserteppiche, dann wird gezeigt, eigentlich ist ein ganz unglücklicher Mann da, weil das alles unrechtes Geld ist, ein Zöllner. Und selbst als Jesus mit dem Machthaber der Zeit redet, mit dem Pilatus, kriegt man eigentlich Mitleid und sagt, das ist ein armes Schwein, der Pilatus. Wie er vor Jesus steht, wird die Armut des irdischen Lebens offenbar. Und was so schlimm ist, dieses Leben ist eigentlich gar kein Leben. Sie sagen, der Pilatus hat sich ja nochmal über die Runden gerettet, aber im Grund war er ja schon auf der Abschussliste. Sie sehen überall die Leute und spüren das, mit dem Pilatus wollte ich gar nicht tauschen. Die Leute haben ihn schon unter Druck, sie werden ihn verklagen beim Kaiser und dann wird er sein Amt verlieren. Im Grund sehen sie überall, wo Jesus hinkommt, eine Welt von ihrer Rückseite her, wo man sagt, das ist ja alles ein Schauleben und von hinten her betrachtet ist gar nichts dahinter. Der reiche Mann, der lebt herrlich und in Freuden, das erzählt Jesus und lebt wirklich herrlich und in Freuden. Und man muss sagen, ein Betrogener. Und der Lazarus vor seiner Tür, der hat eigentlich viel mehr. Der die Huld Gottes hat, in die er fällt, also stirbt. Und darum wird gezeigt, die Welt, durch die Jesus geht, ist eine Todeswelt, eine bemitleidenswerte Welt. Wir wollen die Welt gar nicht schlechter machen als sie ist. Wir wollen der gar nicht einreden, sondern das ist gar nicht schön, sondern wir wollen bloß einen barmherzigen Blick haben. Jesus hat ja dann etwa vor der Stadt Jerusalem geweint, nicht weil er gesagt hat, ihr seid alle nichts wert oder so, sondern ihr seht gar nicht, wie die Katastrophe vor euch ist. Ihr seht gar nicht, was an dunklen irdischen Geschehnissen euch noch über euch noch liegt und euch zerstören wird. Und darum hat Jesus viel klarer eigentlich diese Leere, diese Sinnlosigkeit des irdischen Lebens gezeigt. Ich bin heute immer wieder überrascht, wenn etwa bei uns in den Zeitungen und Fernsehen an einer ganz kleinen Sache, an diesen gespritzten Kälbern, das ist relativ trotzdem eine bescheidene Sache für das, was die Chemie mit ihrer Arznei schlug. Das ist ja immer noch 20-fache Portion. Was ahnen Sie, was Sie tödliche Hormone schlucken durch die Arznei, die ihr Arzt aus Versehen ihnen gibt, weil er sie falsch diagnostiziert hat. Also da weiß man ja gar nicht, was man alles schluckt. Aber wenn die Leute nervös werden, dass nur einer schon sagt, ich habe den Tod in mir. Natürlich haben sie den Tod. Aber doch nicht bloß wegen dem und wegen der Strafe. Ja, so viele Dinge in der Welt, was uns vergiftet und zerstört. Der Streit, den wir haben und die Spannungen, in denen wir leben. dann kriegen die Leute plötzlich mal wieder vor der politischen Gefahr Angst. Und dabei, die eigentlichen Gefahren sehen wir ja oft gar nicht, die uns zerstören und die unser Leben nehmen. Wenn also vom Tod gesprochen wird im Neuen Testament, dann meint Jesus auch den physischen Tod. Wie ist doch dort in Nain der Bahre des jungen Mannes begegnet, der da hinausgetragen wird, und wie wird das sichtbar? Die Witwe, die nur den einen Sohn hat, Todesschicksal, oder beim Lazarus, wie die Maria und die Martha so weinen, traurig sind, der Bruder ist von uns genommen. Aber das ist ja nur ein Symbol für diese Welt der Leere. Und Jesus, was tut er? Wir erwarten, dass Jesus sagt, böse Welt, schlimme Welt, Todeswelt. Das Wort finden Sie gar nicht bei Jesus. Er geht hin und bietet jedem einzelnen Menschen an, jetzt Leben zu beziehen in unbegrenzter Fülle. Er sagt dieser Frau am Brunnenrand, du mit deiner schrecklichen Vergangenheit kannst heute ein ganz neues, erfülltes Leben haben, aber das liegt in der Beziehung zu mir. Und jetzt verstehen Sie es schon, Johannes, man braucht so viel Zeit, um das nochmal ganz plastisch an sich vorüberziehen zu lassen. Jedem einzelnen Menschen, sogar noch bis zum Pilatus, war es ja so, dass Jesus ihn fast ansieht und ihn liebt, behauptet sogar noch bis zum Judas, wo Jesus ihm noch das Leben geben will, und er will nicht, er zieht die Hand zurück. Wie der Schächer am Kreuz noch im Tod das Leben fasst, das ewige Leben, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Darum ist die Welt gar nicht für Christen eine Welt, über die sie schlimme Worte machen, sagen, das Leben ist nicht wert. Das Leben ist herrlich, weil wir Jesus haben. Das Leben ist gefüllt und lebenswert, weil ich weiß, wozu ich lebe. Das Leben ist erschienen. Mir ist jeder Tag neu geschenkt von meiner Stunde, wo ich zu glauben begann und Jesus fand. Das Leben ist erschienen, das Leben liegt darin, dass ich Jesus Christus kenne. Und was gibt er mir denn? Er gibt mir doch überhaupt einen Sinn ins Leben. Er gibt mir doch eine Klarheit, was ich tun soll. Ich brauche nicht versinken in der Todesnacht. Jetzt würde ich es ganz, ganz konkret einmal sagen, sind unter uns heute vielleicht eine ganze Reihe Leute, die schwer krank sind. Und ich sage Ihnen zu, wenn Sie Jesus heute wieder neu aufnehmen, dann haben Sie Leben. Sie werden auch durch ein jahrelanges Leiden hindurch Leben in Fülle haben. Und zwar in Freude, so wie es da steht, Freude die Fülle. Ich verstehe das wirklich oft nicht. Wir waren ja alle sehr betroffen, wie unser Dirk Bader, der ja hier auch immer wieder unseren Begrüßungsdienst tut, auf dem Weg zur Kantine bei Daimler-Benz auf dem normalen Hofboden so unglücklich gefallen ist und ein völlig intakter Oberschenkel so zertrümmert wurde, dass er die ersten Wochen überhaupt nicht wusste, ob er noch einmal je auftreten darf auf diesem Fuß. Und das war für einen jungen Mann so schwer, wenn man dann da sitzt am Krankenbett. Und gerade hat es wieder einer erzählt, der sagt, es war so bewegend, wie wir miteinander über das Wunder Gottes sprechen konnten, seiner Schöpfung, und miteinander beten konnten. Er hat gebetet und der Besucher konnte beten und Gott danken. Dass dieses Wunder geschieht, da halte ich immer den Atem an, weil ich mir auch komisch vorkomme und sage, du kannst ja wieder wegrennen. Und der andere geht durchs Leiden durch. Jesus hat gerade das klargemacht, im Leiden will er es bewegen. Das ist ja unsere Kritik auch an denen, die uns heute einreden, jeder gläubige Christ müsse gesund werden. Ganz klar gegen Jesus. Gott schenkt uns Wunder, das erleben wir auch. Aber gerade in einem Leben voller Leiden. Denn wir werden Wunder erleben und morgen wird schon wieder das nächste Leiden kommen. Es gibt ja überhaupt keinen unter uns, der ganz gesund ist, perfekt gesund. Darum leben wir immer in den mehr oder weniger Nöten des Lebens von den Erfahrungen der Gegenwart Jesu. Das Leben ist erschienen. Und wir merken immer wieder, nicht der Leib ist das Entscheidende, sondern die Erfahrung der Nähe Jesu, der mich führt und der mich leitet. Ich war ganz tief beeindruckt und hätte es Ihnen am liebsten vorgelesen aus dieser Predigt von Fritz von Bodenschwing, der ein ganz großes Seelsorger war.
der damals erreicht hat, dass die Euthanasie bei Hitler gestoppt wurde durch sein persönliches Eingreifen, ein ganz mutiges, entgegenrennenden, wütenden Hitler, der sagt, das ist alles erlogen. Er sagte, ich weiß, was Sie tun. Und das ist nicht recht, was Sie tun. Und er hat dann mit dem Leibarzt Dr. Brandt 4 Stunden gerungen und daraufhin wurde die Euthanasie abgesetzt. Und Bodelschwing sagt in dieser Predigt, geht einmal durch unser Todestal Bethel. Und da sitzen die ganzen Kranken in der Zionskirche. Das müssen Sie ja mal sehen, wie diese mit den blöden Gesichtern und mit der Epilepsie, wo die Matratzen liegen, wo man sich schön auf die Seite nimmt, wenn die Anfälle während der Predigt kommen. Er sagt, da wird eben noch in einem Todestal. Und doch ist es ein Tal der Freude, wo wir täglich viele Erfahrungen mit Jesus machen. Und es gibt überhaupt nichts so Fröhliches wie unser Bethel, wo es aus allen Häusern entgegenschallt, der Lobpreis Gottes und die Freude an ihm. Gell? Wir wollen doch in unserem Glauben das wieder viel mehr herausstellen, dass das Leben erschienen ist, das sich in dieser Welt des Todes zeigt. Und dann soll noch einer von uns sagen, ihr erlebt keine Wunder. Das ist alles ein Wunder. Das Erfahren, Gott hält mich. Mir geht das immer wieder so, wenn ich als irgendwo vielleicht mal müde und verzagt und ärgerlich bin, weil man mit Schwierigkeiten immer fertig wird oder so. Machen Sie einmal einen Krankenbesuch bei einem schwer kranken, leidgeprüften Christen. Da stellt sie wieder auf den Boden. Stellt sie wieder so auf den Boden. Und das, was du, Gunter Giene, erzählt hast von dieser Beerdigung, hat uns an diesem Sonntag alles so. Man muss nicht verstehen, wie kann eine Frau so reden, als wenn das Leben sich offenbart. Das ist Offenbarung, das wird sich wie in der Vorhang weggezogen wird, und man versteht nicht, wie kann der andere so reden. Das Wunder des Glaubens. Die Gemeinde besteht wahrscheinlich immer nur aus Leuten, die ihr schweres Gepäck tragen, die durch Bedrängnis gehen, die verbittert sind und Leid und Not haben, aber die mitten in diesem Todestal erfahren, das Leben ist da. Und was ist das Leben? Dass Jesus zu mir Ja sagt. Das ist doch die erste Erfahrung, wenn er zu mir kommt, sagt, du, ruf mich mal meinen Namen, sagt, dich meine ich. Und du bist mir vor allem wichtig und er will dein Leben benutzen. Und er bestätigt sie und gibt ihnen eine unumstößliche Sicherheit. Und wenn alle Menschen gegen sie sind, wenn sie alles falsch gemacht haben, wenn sie sich anklagen müssen, sagen, aber ich habe doch so viel Schuld. Stimmt ja. Und dann sagt er, ich habe sie getragen und für dich gebüßt. Und du bist liebenswert, sagt ihnen Jesus. Nicht, weil sie sich liebenswert finden, sondern weil er sie für liebenswert hält. Wenn ich also Sätze lese beim Bodelschwing, es gibt keinen Schmutz des Todesreiches, aus dem seine Hand euch nicht herausholen könnte. Und wenn er euch gefunden hat, dann bitte der Kinder, lauft mir nicht fort. Flüchtet euch nicht in eine trübe Verstimmung, in ein verzagtes Murren, in eine müde Todessehnsucht hinein. Dazu habt ihr kein Recht, dazu gebe ich euch keine Erlaubnis. Der hat so persönlich es im Du zugesprochen, ich wollte es heute Abend Ihnen auch so sagen. Nimm's doch heute Abend in deine Lage, denn dir will Jesus helfen in deiner Schwierigkeit, wo sich heute bei dir viele Türen verschlossen haben, obwohl du vielleicht heute einen Bescheid bekommen hast, der dich bis in die Tiefe hinunterstürzt. Das Leben ist da. Und das gilt auch noch in der letzten Stunde meines Lebens, wo alles Irdische vergeht. Das Leben ist da. Es gilt für uns immer zum Leben. Weil Jesus da ist. Und wir bezeugen euch das Leben, das ewig ist. Das ist nicht das ewig, weil wir gewonnen, das unbegrenzt ist. Das ohne Ende. Das nicht aufhört und nicht weggenommen werden kann. Und das beim Vater war. Das ist eine ganz andere Art von Leben. Wir sehen ja Leben immer wieder unter der Kürze. Da war neulich, wir haben es im Urlaub gesehen, diese Todesanzeige, vielleicht haben Sie es auch gesehen, von einem Arzt, wo es dann drunter stand, wie hieß es, er ist noch bei uns und er lebt weiter und eben nicht, tot, löscht aus. Irdisch ist nichts mehr da. Das ist ja das Bittere, was die Trauer so schwer macht. Aber das, was ich wissen darf, ich lebe bei Gott, das ist eine ganz neue Art des Lebens. Und die lässt er mich heute schon in dieser Welt schon spüren. Es geht nicht darum, dass ich mich irgendwie psychologisch hinwegbetrüge über meinen Schmerz, dass ich mir was einrede oder dass ich mit was fertig werde. Und das geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass ich dieses ewige Gut, dieses übernatürliche Gut heute empfange. habe was ganz Herrliches heute noch erlebt, dass mir eine Frau anruft, ich glaube nicht, dass in unserer Gemeinde war, die hat ihren Enkel noch, der im Ausland, im europäischen Ausland lebt, in einer Arztfamilie, gesagt, komm, ob der nicht noch mit kann bei uns auf einer Freizeit, und der ist mitgegangen. Ich habe gedacht, wie geht das gut, dieser Dimitri, geht das gut, wenn der mitgeht? Dann rief sie heute an und sagt, sie wissen gar nicht. Der junge Mann, der ist ganz verändert und sagt, ja, die haben doch so ein schönes Freizeit. Und sagt, nein, da war ein Geist, der lebt ganz anders. Der will mit mir dauernd über Dinge reden, und wissen Sie, das ist mir auch alles ganz neu. Und dann bringt er die Bibel mit und dann redet, was ist das, dass ein junger Mensch plötzlich mit 15 Jahren, der alle Mucken im Kopf hat, von unseren Burschen, die da nach Norwegen gehen, irgendwo haben die Gnade Gottes und dürfen anderen jungen Leuten das Leben vermitteln. Und die sagen plötzlich, mich lockt nicht mehr das eine und das andere und mich lockt keine Sünde mehr, sondern mich lockt nur noch das Leben, das ich ergreifen kann. Das ist eine übernatürliche Erfahrung, und die beschreibt uns Johannes. Jetzt habe ich so weit ausgeholt beim Johannes Musmanns, dass man wieder den ganzen biblischen Zusammenhang sieht, um was es geht und was hier beschrieben wird. Was ist ewiges Leben, wenn Johannes 17, Vers 3 heißt zum Beispiel, das ewiges Leben, dich wahren Gott zu erkennen. Leben ist nicht Eisschlotzen, Leben ist auch nicht Rutschbahn runterfahren im Schwimmbad oder so, Leben ist auch nicht mit 180 über die Autobahn rasen, Leben ist auch nicht Nudelsuppe essen oder was, ist mir das Höchste. Also Leben ist Gott erkennen, Gott erkennen. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost, Mann. In Gott genugsam. Ist Ihnen Gott überhaupt wichtig? Lieben Sie sein Wort? Suchen Sie ihn. Das ist das Einzige, was er gibt. Und so viele Kranke, auch gläubige Kranke, die suchen wirklich in der Krankheit zuerst einmal, zuerst muss die Krankheit weg. Nein, er muss mir zuerst Angst geben. Und dann kann er mir auch das anprobieren. Wir wollen die Dinge nicht. Und das ist die Gabe und das Leben. Das verkündigen wir euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt und Gemeinschaft mit dem Vater. Die Gemeinschaft mit dem Vater ist ja nicht irgendwie eine komische Gemeinschaft, wo man sagt, jetzt flüchten wir uns in Erlebnisse mit Gott hinein, sondern das heißt, dass ich Ja sagen kann. Das Ja Gottes über meinem Leben habe, mein Leben annehme, meine Schwierigkeiten bejahen kann. Und ich weiß, mein kompliziertes Leben ist Gottes Gabe. Und er will hier in meiner Stube, in die Sie heute Abend zurückgehen, da will er logieren. Er will sich verherrlichen in meinem Leben, in all den Schwierigkeiten, die ich habe. Die Gemeinschaft mit Gott, die sich vollzieht in unserem irdischen Leben. Und da schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Vollkommen sei. Das ist ein Thema, das wir immer wieder begegnen beim Johannes und das immer wieder kommt mit der Freude. Er ist ein Mann, dem es sehr tut, wie das Christenleben ein fröhliches Leben ist. Und ist doch was ganz anderes als ein ausgelassenes Leben, wo man bloß über irgendwelche Albernheiten kichert. Sondern es ist diese große Freude. Er, der später im Zwangslager umkommt, wahrscheinlich im Strafarbeitslager, der so schwer ins Martyrium hineingeführt hat, es ist immer Freude, wohin wir auch geführt werden. Weil wir nie mehr dieses Leben verlieren können, das uns geschenkt ist. Diese Freude ist ewig und unbegrenzt und die ist nicht abhängig von den äußeren Umständen. Erinnern uns, wie oft Jesus gesagt hat, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege, dass Freude darin liegt, dass ich weiß, ich gehöre zu Jesus und er ist bei mir. Und das ist die Mitte des Glaubens. Ich muss immer lachen, wenn Leute so tun und sagen, hey, das ist ja eigentlich so das Billige, das ist Anfang des Christenlebens, dass man von Jesus redet, und dann kommen noch ganz andere Offenbarungen. Nein, ich möchte mein ganzes Leben nur Christus erkennen. Die Kraft seiner Auferstehung. Weiter kann man gar nicht kommen. Wenn Sie nur recht viel von ihm, vom Leben entdecken und merken, von seiner Kraft, von seinen Planungen, von seiner Geduld, von seiner Weisheit. Und dann machen Sie Ihr Ich immer kleiner und